Erinnerst du dich noch an die Raupe Nimmersatt? Montags fraß sie sich durch einen Apfel, dienstags durch zwei Birnen und am Ende der Woche hatte sie Bauchschmerzen. Ja, ja, die Gier. Die Bundesregierung hat dieses Kinderbuch offenbar als Haushaltsanleitung missverstanden. Genauso wie George Orwells 1984 sie es nicht als Warnung verstanden haben, sondern als strategische Anleitung. Nur, dass sich Klingbeil und Merz nicht durch Obst fressen, sondern durch unser Portemonnaie. Montag eine Plastikabgabe, Dienstag eine Zuckersteuer, Mittwoch ran ans Bitcoin-Vermögen, Donnerstag die Tabaksteuer hoch, Freitag dann die Reichensteuer. Und am Samstag Bauchschmerzen, Pause, von wegen. Da wollen sie auch noch ans Gold. Wenigstens wurde am Ende des Kinderbuches die Raupe Nimmersatt noch ein wunderschöner Schmetterling. Aber bei diesen beiden Protagonisten habe ich so meine Zweifel. Wie siehst du das? Denn das ist der Steuerhammer 2027. Und wahrscheinlich kommt er für alle. Was die Pläne von Lars Klingbeil konkret für dich bedeuten, das erfährst du im heutigen spannenden Video. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Es ist offiziell, wir haben eine Regierungskrise. Friedrich Merz redet sich um Kopf und Kragen, tingelt von einer Talkshow zur nächsten, um sie noch mehr um Kopf und Kragen zu reden. Und es wird immer deutlicher, es kam zusammen, was nicht zusammengehört. Und meine Prognosen sind eingetreten. Erstens, dass die neue Regierung links wird. Ich meine, die SPD ist am Ruder anscheinend. Merz hat wenig zu melden. Und zweitens natürlich, dass wir Neuwahlen sehen werden, dass diese Koalition zwischen zwei Parteien, die nicht zusammengehören, scheitern wird. Was ist deine Meinung dazu? Lass es mich mal in den Kommentaren wissen. Aber der Unmut wird immer größer. 76% der Bevölkerung ist mit der neuen Regierung schon unzufrieden. Das ist schlimmer als während der Chaosampel. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir einen noch schlechteren Kanzler sehen und dass die nächste Regierung noch schlimmer wird als die Ampel. Die Bundesregierung, also dieses Traumduo aus CDU und SPD, verspricht jetzt eine umfassende Einkommensteuerreform ab dem 1. Januar 2027. Sozialist Klingbeil sagt wortwörtlich, er wolle 95% der Beschäftigten entlasten. Und die restlichen 5%, ja, die sollen das Ganze natürlich bezahlen. Klingt fair, oder? Nur leider zeigt uns die Erfahrung der letzten Jahre, dass es in Deutschland inzwischen ein politisches Grundmuster geworden ist, neue Belastungen für die Bürger sprachlich als Fortschritt und etwas Positives zu verkaufen, also pures Marketing und Augenwischerei. Man erhöht nicht einfach offen die Steuern und sagt den Bürgern ehrlich, dass der Staat mehr Geld braucht, weil die Verschuldung in den letzten Jahren und Jahrzehnten unvorstellbare Ausmaße angenommen hat. Nein, man macht es viel raffinierter und perfider. Wie damals, du erinnerst dich, beim sogenannten Sondervermögen, was natürlich nichts anderes war als Sonderschulden. Ja, man hat euch ins Gesicht sozusagen gelogen und jetzt spricht man eben nicht von Steuererhöhungen, sondern von einer Steuerreform. Man will umgestalten, Fehlanreize korrigieren, das System modernisieren. Doch am Ende wird die arbeitende Mitte wieder feststellen, dass sie trotz all der schönen Worte natürlich die größte Rechnung bekommt und den dysfunktionalen Staatsapparat weiter bezahlen muss. Und wie gesagt, 76% der Deutschen, so eine aktuelle Umfrage des Instituts INSA, sind unzufrieden mit der Bundesregierung. 3 von 4 Menschen, überlegt ihr das mal. Und trotzdem sitzt die Koalition da und erklärt uns, es würde alles bald besser werden, wenn wir alle nur noch ein bisschen mehr Steuern zahlen. Und dabei haben wir kein Einnahmeproblem, sondern ein gigantisches Ausgabeproblem. Am 29. April dieses Jahres hat das Kabinett die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2027 beschlossen. Und die Zahlen sind, und ich sage das im vollen Ernst, wirklich ein kleines Kunstwerk. Aber ich habe 2, 3 neue graue Haare dazu bekommen. Die Ausgaben sind dann bei 543,3 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung allein ein neuer Rekord im Kernhaushalt von 110,8 Milliarden Euro. 110,8 Milliarden Euro in einem einzigen Jahr. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und rechnet man die schuldenfinanzierten Sondervermögen mit hinein, landen wir bei unglaublichen 196,5 Milliarden Euro. Also fast 200 Milliarden Euro Schulden. Und schaut euch das mal genau an. Allein der Etat des Arbeitsministeriums überschreitet 2027 zum allerersten Mal die 200 Milliarden Marke. Ein einziges Ministerium verschlingt also fast doppelt so viel wie die gesamte Neuverschuldung im Kernetat. Wie viel Warnsignale brauchen wir noch, dass das nicht mehr nachhaltig ist und dass der Sozialstaat am Ende ist? Und was ist jetzt die Antwort des Staates auf diese selbstverursachte Schuldenmisere? Sparen? Effizienter werden? Den aufgeblähten Verwaltungsapparat mal auf Diät setzen? Natürlich nicht, Pustekuchen, wo denkst du hin? Das Verhältnis sagt alles. Für jeden Euro, den sie sparen, leihen sich 27 neue Euros. Das ist keine Konsolidierung, das ist ein Witz und ein Schlag ins Gesicht jedes Steuerzahlers. Und wenn du jetzt denkst, das wär's, muss ich leider die Party verderben. Und um die Stimmung jetzt richtig gut zu machen, denn es kommen noch die Zinsen dazu. Und die explodieren auf 78,7 Milliarden Euro bis 2030. Das bedeutet, mehr als jeder 8. Euro des gesamten Bundeshaushalts verpufft allein für Zinsen, ohne Tilgung. Da wurde noch kein Cent getilgt. Geld, das komplett verbrannt wird. Keine Straße wird dafür gebaut, kein Lehrer wird dafür bezahlt oder eingestellt. Es wird keine Innovation finanziert. Es sind nur Zinsen für die alten Fehler, für immer mehr Schulden. Und wieder einmal zeigt sich, unsere Regierung oder Politik ist strukturell gierig, kann mit Geld nicht umgehen und braucht vor allem eins, nämlich immer mehr Geld. Und selbst der aktuelle Plan hat noch gigantische Finanzierungslücken. 2028 fehlen weitere unglaubliche 29 Milliarden Euro. Wie lautet natürlich die Antwort der Regierung? Neue Steuern, neue Abgaben. Mehr Geld aus den Taschen von dir und mir. Und um das möglichst unauffällig zu tun, verteilt man die Mehrbelastung auf möglichst viele kleine Töpfe. Zucker hier, Tabak da, Bitcoin da. Schauen wir uns mal die einzelnen Töpfe genauer an. Und ich verspreche dir eins, es wird nicht appetitlich, dir wird der Appetit vergehen. Du wirst garantiert keine Raupe nimmersatt. Fangen wir an mit einem echten Klassiker, nämlich der Zuckersteuer. Ab 2028 soll eine Abgabe auf zuckergesüßte Getränke eingeführt werden. Also Cola, Limonaden, Eistee, Energy Drinks, all das wird dann auf jeden Fall schon mal teurer. Gestaffelt nach Zuckergehalt sollen Hersteller zukünftig mehr zahlen. Und du kannst dir bei einem sicher sein, natürlich werden die Mehrkosten weitergegeben an den Konsumenten, also auch an dich. Das heißt, du zahlst die Rechnung an der Supermarktkasse. Ist ja auch klar, denn wir sind der Staat. Gesundheitsministerin Wagen von der CDU hat das durch eine Kommission vorschlagen lassen. Weil eine Kommission braucht man in Deutschland ja für alles. Ob Straßenbau, Kreisverkehr, Dünnschiss oder Digitalisierung oder die Frage, ob Limonade böse ist. Erstmal eine Kommission gründen und viel Geld ausgeben. Der Staat rechnet mit Mehreinnahmen durch die Zuckersteuer von unglaublichen 450 Millionen Euro. Mal schauen. Und besonders pervers fände ich aber dann die Aussagen von Lars Klingbeil in der Bundespressekonferenz, dass er sagt, es geht nicht um Lücken zu stopfen, dass man eine Zuckersteuer einführt, sondern es geht natürlich um die Gesundheit. Ja, es ist immer zum Wohle des Bürgers, man ist ganz besorgt. Deswegen gibt es ja auch die Tabaksteuer, die Alkoholsteuer und so weiter, ne? Aber wer glaubt, dass dann die Leute weniger Zucker essen? Pustekuchen. Es geht natürlich nur um mehr Geld, um tatsächlich Lücken zu stopfen. Also immer vom Gegenteil ausgehen, was euch Politiker und vor allem auch Sozialisten erzählen. 450 Millionen Euro Mehreinnahmen klingt erstmal nach viel, aber ist nur ein Kleckerbetrag. Warum? Denn das Defizit der gesetzlichen Krankenkassen ist natürlich viel, viel höher. Wir reden von rund 15 Milliarden Euro, die mitfinanziert werden sollen. Die Zuckersteuer deckt also gerade mal 3-4% des Lochs ab. Das ist so, als würdest du versuchen, den Bodensee mit einem Teelöffel auszuschöpfen. Aber natürlich hat der gute Lars Klingbeil nicht nur den Zucker im Visier, sondern auch die Zigarettenschachtel. Und hier reden wir nicht über ein paar Cent, hier reden wir über einen echten Preishammer. Konkret heißt das, ab dem 1. September 2026 soll die Tabaksteuer um fast 15% steigen. Die Steuer pro Zigarette klettert dann von bisher 12,28 Cent auf 12,90 Cent. Gleichzeitig steigt der prozentuale Steueranteil pro Packung von 19,84 auf 21,66%. Und weil einmal drehen offenbar nicht reicht, soll ab dem 1. Januar 2027 die nächste Erhöhung um weitere 5% erfolgen. Ja, sie brauchen immer mehr Geld. Die Raupe nimmersatt eben. Und was bedeutet das in Euro? Eine durchschnittliche Packung Zigaretten kostet heute 7,76 Euro. Ab September werden es ca. 8,90 Euro werden. Und ab Januar 2027 zwischen 9,48 Euro und 10,80 Euro. Also ca. 2 Euro mehr pro Schachtel. Und natürlich möchte der Staat nicht, dass du weniger Zucker isst, weniger rauchst und weniger Alkohol trinkst, weil dann würden ihnen ja die Einnahmen flöten gehen. Deswegen lustige Gedanke hier an dieser Stelle zu den Steuererhöhungen. Die Tabaksteuer soll ja offiziell dazu führen, dass die Leute weniger rauchen. Die Zuckersteuer, dass die Leute weniger Zucker konsumieren und weniger fett sind. Und die Einkommensteuer wohl, dass die Leute weniger arbeiten. Was meinst du dazu? Schreib's mir mal gerne in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefällt, dann lass auf jeden Fall ein Like da und teile das Video kräftig, so kräftig du kannst, um mir zu helfen auf dem Weg zu 1 Million Abonnenten, damit wir noch mehr finanzielle Intelligenz in die Bevölkerung bekommen. Kommen wir zur nächsten Steuerschweinerei, denn auch der Bitcoin ist jetzt im Visier der steuerhungrigen Raupen aus Berlin. Schauen wir uns kurz mal an, was Kevin Kühnert dazu bei Maybrit Illner gesagt hat.
Der Finanzminister hat jetzt mal ein Beispiel adressiert diese Woche. Finde ich ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass es auch um Einnahmen gehen kann, ohne was kaputt zu machen. Er hat Kryptoeinnahmen thematisiert. Das wissen viele Leute gar nicht. Deutschland ist eine Insel in Europa.
Nicht nur
wer hier einen Bitcoin nach einem Jahr Haltefrist verkauft und x Gewinn da drauf hat, zahlt keine Steuern da drauf. Er zahlt nicht mal so viel Steuern wie bei einem Aktienverkauf, geschweige denn wie jemand, der arbeiten geht. Kann man keinem erklären. Leute, also, die in dem Bereich forschen, sagen, 10 Milliarden etwa im Jahr wären es zuletzt gewesen. Und da reden wir gleichzeitig über die Streichung von Hautkrebs-Screening Training oder so in Deutschland, während wir sowas nicht mit reinholen. Das ist doch was, da müssen sich doch Parteien der Mitte drauf einigen können, zu sagen, also, das ist eine Ungerechtigkeit.
Bislang ist es so, wer in Deutschland Bitcoin oder andere Kryptowährungen länger als 12 Monate gehalten hat, kann seine Gewinne bislang steuerfrei realisieren. Das ist Paragraph 23 des Einkommensteuergesetzes. Ein simples Prinzip für die Altersvorsorge. Du kaufst, du hältst es ein Jahr, du verkaufst es mit Gewinn und der Gewinn ist steuerfrei. Ganz klassisch im Sinne von langfristigem Vermögensaufbau, was wir dringend brauchen, weil wir ja laut Friedrich Merz wissen, dass die staatliche Rente nur noch eine Basisvorsorge ist. Diese Regelung galt als einer der letzten echten Standardvorteile Deutschlands für private Anleger. Das gilt übrigens auch für Edelmetalle und Edelsteine. Ein Anreiz, langfristig zu denken, nicht zu spekulieren, nicht zu zocken, sondern fürs Alter Geld auf die Seite zu legen und anzusparen. Und genau diesen letzten Anreiz will die Regierung jetzt abschaffen. Laut gut informierten Quellen direkt aus dem Bundestag haben sich Merz und Klingbeil bereits grundsätzlich auf eine Reform verständigt. Die entscheidende Einigung soll bei der Koalitionsklausur am 12. April gefallen sein. Das wahrscheinlichste Modell, Krypto wird künftig wie Aktien behandelt. Das bedeutet Abgeltungssteuer von 25% auf die Gewinne, unabhängig von der Haltedauer. Egal, ob du eine Woche oder 10 Jahre Bitcoin oder Kryptowährung gehalten hast. Und das Bundesfinanzministerium, das spricht auf Nachfrage von Steuergerechtigkeit. Sogar Thomas von Finanzfluss findet das gut, dass Bitcoin zukünftig besteuert wird. Schaut selbst.
Auf Gewinne aus Kryptogeschäften könnten künftig Steuern fällig werden. EU will neue Steuer für Krypto, Glücksspiel und Digitalkonzerne. Das waren die großen Headlines heute. Auf Krypto ist mir ehrlich gesagt egal, beziehungsweise ich finde es ehrlich gesagt auch fair, weil warum sollte man Aktien und ETF-Kapitalerträge versteuern, aber Krypto nicht, dann sollte man das aber auch für Gold einführen.
Und damit beweist er ein weiteres Mal, dass er nur Klakör der Macht ist. Spätestens seit dem Interview in der EZB war klar, wessen Kindesgeistes er doch ist und dass er eben auch wenig Ahnung von Finanzen hat. Es ist wirklich hanebüchen, dass so viele Menschen ihm folgen, auf seine Rat und Tipps hören und im Endeffekt er nur praktisch der verlängerte Propagandaarm ist des jetzigen Systems. Oder siehst du das anders? Lass mich mal wissen. Oftmals habe ich Thomas schon versucht einzuladen, aber es gibt immer nur eine Absage. Die Einladung geht nochmals raus. Die Frage, die man sich stellen muss, wen vertritt er hier und wieso stellt Thomas nicht einmal die Frage, ob Steuern generell gut sind und ob es überhaupt diese Steuer braucht? Es ist schon lustig. Hier promotet jemand Vermögensbildung für die breite Masse und befürwortet dann die höhere Besteuerung durch den Staat und macht eigentlich die private Altersvorsorge unattraktiv. Und noch ein anderer Aspekt. Was macht das mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland? Gründer, Entwickler, Investoren im Kryptobereich, im Blockchain-Bereich haben jetzt 3 Möglichkeiten. Zahlen, auswandern oder beides. Portugal, Dubai, die Schweiz, El Salvador, diese Länder haben schon heute steuerliche Modelle, die deutlich attraktiver sind. Und für alle, die jetzt Bitcoin noch halten, es kursieren Hinweise auf einen möglichen Bestandsschutz für vor 2027 gekaufte Bestände. Aber verlasst euch bitte nicht darauf. In Deutschland ist ja noch jede Übergangslösung dann doch noch irgendwie rückwirkend ausgehebelt worden. Sprecht mit eurem Steuerberater am besten jetzt. Und noch ein Hinweis, wie sinnlos und wirklich behämmert diese Besteuerung von Kryptowährungen und Bitcoin ist, zeigt vor allem Österreich. Die haben damals 27,5% eingeführt, sogar rückwirkend 1,5 Jahre. Und man dachte, man macht da einen richtigen Reibach. Pustekuchen, es wurden gerade mal 37 Millionen Euro eingenommen in den letzten Jahren. Also wirklich ein Kleckerlesbetrag. Aber die private Altersvorsorge, die Attraktivität ist natürlich massiv geschädigt worden. Und ganz wichtig, während andere Länder den Wert von Bitcoin erkennen und sogar in den USA eine Bitcoin-Reserve implementiert wird und Kryptogesetze verabschiedet werden, beziehungsweise die tschechische Nationalbank sogar 1% ihres Vermögens in Bitcoin allokiert, wird bei uns der Bitcoin unattraktiv gemacht. Ja, finanzielle Intelligenz und Souveränität und finanzielle Freiheit sind eben nicht gern gesehen, weil es sollen Abhängigkeiten entstehen. Weil die Hand, die gibt, ist immer bei der Hand, die nimmt. Weil die wird dann nicht aufmüpfig. Die wird nicht auf die Straße gehen und sagen, so, böser Staat, jetzt gucken wir dir mal auf die Finger. Ich kann nur hoffen, dass bevor diese wahnsinnigen Steuergesetze implementiert werden, die Regierung auseinanderbricht und dem Wahnsinn erstmal Adieu gesagt wird. Ich meine, jetzt hat ja tatsächlich Merz bei Mioska gesagt, dass er keine Steuererhöhungen will. Ich bin gespannt, ob er wieder einknickt und wieder der Lüge überführt wird. Was denkst du darüber? Und das bringt mich auch zum nächsten Punkt, denn nämlich die Reichensteuer, die implementiert werden soll. Und das ist wohl ja der politisch vielleicht interessanteste Teil des ganzen Schauspiels. Seit Jahren war die Reichensteuer das rote Tuch der Union. Markus Söder, der ewige Marktwirtschaftler aus München, war immer gegen Steuererhöhungen für Leistungsträger. Das war quasi sein Markenkern, sein Differenzierungsmerkmal zur SPD, seine DNA. Und jetzt? Jetzt ist er plötzlich offen für höhere Abgaben für Reiche.
Der Spitzensteuersatz, so wie er in Deutschland jetzt ist, ich spreche nicht von der Reichensteuer. Ich bin offen bei der Reichensteuer, was zu verändern, weil das sind Menschen, die quasi über 300.000 dann haben. Ja, da bin ich dafür, da kann man was machen. Ja? Im Rahmen einer Entlastung insbesondere. Aber der Spitzensteuersatz ab 70.000, mit 70.000 Euro in Deutschland ist man noch kein reicher Mann. Ja,
alle kippen um. Erst Merz und jetzt Söder. Es scheint so, als ob die SPD irgendwas in Teheran macht, beziehungsweise die Wahl doch gewonnen hat. Aber natürlich mit einer kleinen Hintertür. Der Soli soll dafür für alle abgeschafft werden. Und damit sollen die Spitzenverdiener unter dem Strich angeblich nicht schlechter dastehen als vorher. Wer es glaubt, wird selig. Söder sagt, Entlastung der Mitte, keine Belastung des Mittelstands und die endgültige Abschaffung des Soli muss drin sein. Die SPD findet das natürlich falsch und blöd und Klingbeil will keine Soli-Abschaffung für Wohlhabende. Er will die Einnahmen behalten und zusätzlich die Reichensteuer erhöhen, also doppelt abkassieren. So geht das also. Und das Bekannte an der ganzen Diskussion ist eigentlich, wer überhaupt die sogenannte Reichensteuer zahlt. Das wird nämlich gerne verschwiegen. In Deutschland trifft der Spitzensteuersatz heute Menschen, die noch nicht mal das Doppelte eines Durchschnittsgehaltes verdienen. Nochmal, nur noch das Doppelte des Durchschnittsgehaltes. Das waren in den 50ern das 100-fache und vor ein paar Jahren noch das 20-fache. Und jetzt schon beim Doppelten fällt der Spitzensteuersatz von 42% an. Wir reden von rund 70.000 Euro brutto, was nach Sozialabgaben eben nicht mehr Luxus ist, sondern solides Facharbeiter- und Ingenieurseinkommen, wo du auch keine großen Sprünge machen kannst in irgendwelchen Städten in Deutschland. Und trotzdem werden die Rufe nach mehr Umverteilung und höheren Steuern für Reiche immer lauter. Gerne wird gesagt, die Reichen müssen mehr schultern. Aber was ist wirklich dran an diesem Argument? Und es zeigt wieder mal, dass diejenigen, die am lautesten schreien, wenig Ahnung haben, aber viel Meinung. Schauen wir uns die Daten an. Die reichsten 1% in Deutschland tragen jetzt bereits einen Anteil von über 23% an den gesamten Steuereinnahmen. Die oberen 5% kommen schon auf über 43%, also stemmen jetzt schon fast die Hälfte der gesamten Steuerlast in Deutschland. Fast die Hälfte von 5% der Bevölkerung. Und diese 5% soll jetzt noch mehr zahlen? Und dann wundert man sich, warum viele gehen, auswandern oder die Deindustrialisierung voranschreitet? Damit die Regierung weiterhin Milliarden in noch mehr Bürokratie und Umverteilung und Kriege pumpen kann? Und als wäre das alles nicht absurd genug, kommt jetzt noch die fetteste Raube von allen. Es kommt ja der Samstag, ne? Unsere Raupe Nimmersattwoche. Und da kommt die Raupe ohne Haare, nämlich der DIW-Präsident Marcel Fratscher. Der Kontraindikator schlechthin. Der deutsche Jim Cramer, mein heimlicher Lieblingsökonom, nach natürlich Mauritzke Höfgen. Und der will ausgerechnet einen Teil unserer Goldreserven verkaufen. Ja, du hörst richtig. Deutschland sitzt auf 3.350 Tonnen Gold im Wert von knapp 440 Milliarden Euro. Der zweitgrößte Goldschatz der Welt nach den USA. Und seine Logik? Ja, das sei ein riesiges Sparschwein für Krisen, das können wir jetzt schlachten, Herr Fratscher. Wenn Ihnen als Top-Ökonom nichts Besseres einfällt, als das letzte Tafelsilber der Nation zu verscherbeln, dann haben Sie das Problem nicht verstanden. Das Entscheidende ist doch, selbst wenn man morgen 50 Milliarden in Gold versilbern würde, wäre das Geld in 12 Monaten im Bürokratiesumpf schon längst versickert und weg. Und man stünde wieder am Anfang, nur dieses Mal ohne Goldreserven. Nach wie vor verstehe ich es nicht, warum er immer noch in Talkshows eingeladen wird, nachdem doch es wirklich amtlich ist, dass alle seine Aussagen nicht eingetroffen sind. Wie die Flüchtlinge zahlen irgendwie die Rente, deine Rente, meine Rente, die Energiewende ist super toll und wir werden mehr Arbeitsplätze schaffen etc. pp. Berühmt auch mein damaliger Einsatz, als er gesagt hat, ich wäre unwissenschaftlich und ein Demagoge. Aber hey, Bitcoin hat sich gut entwickelt, meine Empfehlungen haben sich besser entwickelt. Also, was ich seit Jahren sage, es ist immer dasselbe Muster. Der Staat braucht einfach immer mehr Geld und noch mehr Geld. Es scheint nie zu reichen. Doch statt die eigenen Ausgaben zu hinterfragen, greift er einfach tiefer immer in unsere Taschen. Der Staat ist nicht teuer wegen seiner Kernfunktion, nicht wegen Polizei, nicht wegen Justiz, nicht wegen Infrastruktur. Er ist teuer, weil er sich selbst verwaltet. Und weil er immer größer wird, wie ein Krebsgeschwür. Oder fetter wie die Raupe Nimmersatt. Er reguliert seine eigene Komplexität und managt die Folgen seiner eigenen Fehler. Das Parkinsche Gesetz in Reinform habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Bürokratie wächst, um Bürokratie zu rechtfertigen. Natürlich hat kein Beamter Interesse, dass sein Bereich gekürzt wird. Behörden dehnen sich aus, um die verfügbaren Budgets zu verbrauchen und fordern danach noch mehr. Seit 6 Jahren ist Deutschland in der Wirtschafts- und Wachstumskrise. Das ist die größte strukturelle Krise, in der Deutschland jemals war, seit 1949, seit Gründung der Bundesrepublik. Aber der einzige Sektor, der noch gewachsen ist, ist der Staatssektor. 500.000 neue Jobs, neue Ministerien, neue Behörden. Das Bundeskanzleramt wird umgebaut für Milliarden. Also da läuft's richtig, da flutscht's, da rollt der Rubel. Aber wie wär's denn, statt Steuern und neue Schulden mal zu sparen? Ja, und ich habe das für dich gemacht. Hab einen großen Artikel im Fokus geschrieben, der auch gut geklickt wurde. Ich werde es unten natürlich verlinken. Gerne klicken, gerne lesen, gerne teilen. Vor allem auch gerne mit euren Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten teilen, damit sie auch merken, ups, geht ja auch anders. Ja. Weil ich war so sauer, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt eine eigene Recherche. Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass man locker 250 Milliarden Euro sparen könnte? Bei meiner eigenen Recherche bin ich auf das Einsparpotenzial von konservativ, wie gesagt, 250 Milliarden Euro gekommen. Schau es dir an. KI in der Bürokratie. 10% der Staatsstellen wären obsolet, wir würden 80 bis 100 Milliarden sparen. Bürgergeld einfach abschaffen, Gesamtkosten 47 Milliarden Euro. Klimasubventionen streichen, wären 35 Milliarden Euro. Pension, Beihilfe, Sonderzahlung, reformieren, 30 bis 50 Milliarden. Zum Beispiel, die Pensionen betragen jetzt 70-71% des letzten Gehaltes, rund auf 48. Punkt aus. NGO-Finanzierung stoppen. Entwicklungshilfeministerium schließen. 10 Milliarden Euro könnten wir einsparen. Den EU-Beitrag mit der EU neu verhandeln. Wir zahlen jetzt netto Beitrag 2024 13,1 Milliarden Euro. Wir könnten 5 bis 10 Milliarden einsparen. Frühverrentung abschaffen, 8 Milliarden. Ministerien einfach reduzieren auf 8. Damit würden wir Doppelstrukturen eliminieren. 5 bis 10 Milliarden jährlich. Das Gesamtpotenzial wären also 250 Milliarden Euro. Das ist mehr als die gesamte geplante Neuverschuldung. Allein der Einsatz von KI in der Bürokratie hätte das Potenzial, 80 bis 100 Milliarden Euro einzusparen. Rund 10% der Stellen beim Staat würden obsolet werden. Nicht durch Entlastungen, sondern durch natürliche Fluktuation und Digitalisierung von Prozessen, die heute noch Tausende von Beamten händisch abarbeiten. Und andere Länder haben es vorgemacht. Australien, Norwegen und so weiter. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum ein Bauantrag noch immer Monate dauert, Steuerformulare händisch geprüft werden und Sozialbehörden mit veralteten Systemen arbeiten. Außer einem natürlich der Staat. Der hat kein Interesse daran, sich selbst überflüssig zu machen, weniger Abhängigkeiten zu schaffen, damit auch Wählerpotenzial zu verlieren. Beim Bürgergeld fließen aktuell 46,6 Milliarden Euro an 5,3 Millionen Empfänger. Davon 47,2% ohne deutschen Pass. Das kann man so machen, aber man sollte es nicht alternativlos nennen, während man gleichzeitig eine Zuckersteuer findet. Deutschland überweist als größter Nettozahler der EU jedes Jahr 13,1 Milliarden Euro. Mehr in den EU-Haushalt, als es zurückbekommt. Das Entwicklungsministerium könnte man komplett schließen und damit 10 Milliarden einsparen. Und mein Lieblingsstrukturvorschlag, für jeden neu eingestellten Beamten müssen 2 oder besser gleich 3 gehen. Für jedes neue Gesetz sollten mindestens 5 abgeschafft werden. Auch da Argentinien jetzt vorgemacht, weniger Staat funktioniert. Und das Pensionsniveau sollte von 70% auf 48% für Beamte gesenkt werden, gleich auf mit der gesetzlichen Rente. Das ist doch nur fair, oder? Alle ins selbe System zahlen, keine Sonderbehandlung mehr, nicht irgendwie noch ein drittes, viertes, fünftes extra Kindergeld. Summa summarum 250 Milliarden Euro Einsparpotenzial ohne eine einzige neue Steuer oder Abgabe für dich. Fazit: Über 1 Billion Euro Steuernahmen und trotzdem reicht es nicht. Es ist nie genug. Wann ist genug genug? Statt den aufgeblähten Apparat endlich zu reformieren, gesund zu schrumpfen, mal auf Diät zu gehen, die Raupe Nimmersatt zum Schmetterling zu verwandeln, immer mehr Abgaben, immer mehr Steuer, erfindet die Politik lieber Zuckersteuern, treibt Zigarettenpreise auf 10 Euro, zerstört den Bitcoin-Standard Deutschland und will sogar die Goldreserven verscherbeln. Über 250 Milliarden Euro Einsparpotenzial wären aber möglich. Ich habe es vorgerechnet, wahrscheinlich sogar viel, viel mehr. Aber leider wird es mit dieser Regierung natürlich nicht passieren. Dieser Staat braucht keine neuen Steuern, er braucht eine radikale Schrumpfkur. Wir brauchen nicht nur die Schuldenbremse, wir brauchen auch endlich mal Einsparungen. Und du brauchst einen Plan, denn der Staat wird das Problem nicht lösen. Er ist in der Zwischenzeit das Problem. Aus diesem Grund musst du selber aktiv werden. Aus diesem Grund mache ich diesen Kanal. Aus diesem Grund habe ich den Investmentbrief für den Rohstoff-Superzyklus und für Bitcoin kreiert, den Friedrich-Report für weniger als 1 Euro am Tag. Aus diesem Grund biete ich Lösungen an. In meinem Artikel kostenlos bei Focus oder mit meinen Dienstleistungen. Jeder kann, keiner muss. Wie gesagt, du musst selbst entscheiden, was du machst. Hier sind viele Tipps auch kostenlos. Ja, du weißt, dass limitierte Werte auf jeden Fall steigen werden. Wir werden eine zweite Inflationswelle sehen, wir werden mehr Abgaben sehen, wir werden wieder eine linke Regierung sehen, mehr Steuerabgaben und davor musst du dich schützen. Entweder du spannst aus, schau dir mal Plan P an oder natürlich mit unserer Sicherungsstrategie, dass du dein Geld in Sicherheit bringst außerhalb der EU oder mit Flexgold, dass du Silber ohne Mehrwertsteuer außerhalb von Deutschland kaufst, weil da haben sie jetzt ja auch in deutschen Zollfreilagern die Steuer eingeführt. Ja, also musst jetzt 19% zahlen und dieses Steuerprivileg gibt es nur noch bei unserem Anbieter unten, welcher auch verlegt, da kannst du steuerfrei Silber kaufen, aber auch Platin und Palladium und bist außerhalb der EU angesiedelt. Oder natürlich mit dem Friedrich-Report mit den besten Aktientipps oder wann Gold kaufen, wann Silber kaufen, wann Bitcoin kaufen für weniger als 1 Euro am Tag. Wie gesagt, auch da die Performance lässt sich mehr als sehen. Oder natürlich auch in meiner Honorarberatung, wenn du eine maßgeschneiderte Strategie von mir persönlich willst. All das als Lösung. Oder meine Bücher. Aber du musst aktiv werden. Nie war es wichtiger, sich aktiv um sein Vermögen zu kümmern wie aktuell. Und bitte bleib tapfer, bleib kritisch, mach's Maul auf. In diesem Sinne, wegen Menschen wie dir, die das Video teilen, die wach sind, die aufgewacht sind, die Matrix verlassen haben, die Rebellen sind, die immer kritisch hinterfragen, was der Staat eigentlich mit dem ganzen Geld macht, ist die Welt da draußen immer besser, als wir eigentlich glauben. Herzlichst, euer Marc.